lese uns zuerst den Predigttext. Der ist nämlich aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zu der Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, der Micha gemeint: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich habe kürzlich mit einer bestimmten Methode so versucht, mein Leben zu reflektieren, so einen roten Faden zu finden. Und da habe ich ganz viele spannende Erkenntnisse daraus gewonnen. Und eine dieser Erkenntnisse war: Wo immer ich war, war ich ein Exot. Ich bin in Mexiko geboren, meine Eltern waren Lehrer an der Schweizer Schule dort. Als Schweizer in Mexiko bist du einfach ein Exot. Wir sind dann in die Schweiz zurückgekehrt, in ein kleines Bauerndorf im Kanton Aargau. Und in einem kleinen Bauerndorf bist du als mexikanisch Geborener ein Exot. Ich habe auf der Bank gearbeitet, bevor ich Theologie studiert habe. Und in meiner Freizeit habe ich in einer Hippie-Band Hippie-Musik gemacht. Da war ich, bei den Hippies war ich als Banker ein Exot und bei den Bankern war ich als Hippie ein Exot. Und in der Freikirche, in der ich war, war ich sowieso als Banker wie auch als Hippie ein Exot. Und oft fühlte ich mich als Exot nicht so willkommen. Ich fühlte es, ob es wirklich so war, ist da, sei mal dahingestellt. Manchmal habe ich mich versucht anzupassen, und das war sehr anstrengend. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile so ein Umfeld und auch eine Gemeinde gefunden habe, wo ich Exot sein darf, aber herzlich angenommen bin. In der heutigen Predigt geht es um die Exoten. Die drei Könige. Gell, die dürfen in keiner Weihnachtskrippe dürfen die fehlen, deshalb auch hier das Bild. Die drei Könige, die stehen etwas quer in der Landschaft der Weihnachtsgeschichte. Wenn ihr die Weihnachtsgeschichte mal so ein wenig studiert, was steht da im Lukas-Evangelium, was steht im Matthäus-Evangelium, dann muss man sagen, die drei Könige, die stehen etwas quer. Das sind so die Exoten in der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht sind sie mir deshalb von meiner Biografie her besonders sympathisch. Ich nehme schon mal ein wenig vorweg, die drei Könige, die Botschaft, die sie eigentlich so in die Weihnachtsgeschichte hineinbringen, ist: Bei Gott sind alle willkommen. Selbst die Exoten, selbst die Fremden, selbst die, die quer in der Landschaft stehen. Und ich glaube, diese Geschichte, oder versuche das dann auch jetzt im Verlauf der Predigt so ein wenig aufzuzeigen, macht so deutlich: Gott ist immer wieder größer als die Box, in die wir ihn oft stecken. Bei den drei Königen war die Legendenbildung im Verlauf der Geschichte besonders aktiv. Also bevor ich mich zum ersten Mal mit diesem Text auseinandersetzte, hätte ich schwören können, dass es in der Bibel steht, dass die Balthasar, Melchior und Kaspar heißen. Auch reden wir selbstverständlich von den drei Königen. Doch wenn wir im Bibeltext nachschauen, oder ich habe ihn ja vorher vorgelesen, gell? Wir finden da weder Namen noch eine Anzahl. Die syrischen Quellen, die gehen von 12 aus. Und wir im Westen haben uns auf 3 geeinigt, wohl aufgrund der 3 Geschenke, die sie da mitbringen. Nur, wer waren diese Exoten, wenn wir so ein wenig in der Bibel genauer hinschauen? Sie werden als Weise oder als Sterndeuter aus dem Morgenland, also aus dem Osten, bezeichnet. Es könnten also persische, chaldäische oder babylonische Gelehrte gewesen sein. Ich persönlich tendiere zu den Babyloniern, einfach von dem, was ich bisher gelesen habe. Dann der Ausdruck, der für diese Weisen steht, im Griechischen heißt Magoi. Also wir kennen das von den Magiern, oder? Und jetzt merkt ihr, jetzt wird es neudeutsch spooky in dieser Geschichte, oder? Also die Magier hier, die besuchen Jesus. Wenn wir ein wenig nachforschen, was waren das für Menschen? Es waren Gelehrte, die gehörten einer Priesterkaste an und die hatten Einfluss. Die waren wahrscheinlich so die Berater der Regierung. Und gell, wir müssen da vielleicht kurz so uns versuchen, ein wenig in diese Zeit zurück zu versetzen. Heute trennen wir sehr scharf zwischen Physik und Metaphysik, zwischen Naturwissenschaft und Glaube, zwischen Glaube und Esoterik und so weiter. Aber damals, da hatte man diese scharfe Trennungen noch nicht. Man sammelte einfach alles Mögliche und auch alles Unmögliche Wissen und zog dann so seine Schlüsse. Also ihr merkt, die Magier, das waren wirklich die Fremden. Sie waren Fremden, weil sie keine Juden, keine Israeliten waren. Fremde aber auch, weil ihre Praxis, die widersprach der jüdischen Kultur so ziemlich diametral. Aber gerade dieser Aspekt macht sie so wertvoll in der Weihnachtsgeschichte. Denn die drei Könige, oder sagen wir ihnen lieber die Weisen, diese Weisen, die machen die Weihnachtsgeschichte international. Wären sie nicht, wäre die Weihnachtsgeschichte eine rein jüdische Angelegenheit. Und dass sie Ausländer waren, das wird schon nur klar an dem Ausdruck, dass sie nach dem König der Juden suchten. Kein Jude oder kein Israelite würde nach dem König der Juden suchen. Die würden nach dem Messias suchen oder so. Also schon das wird klar. Jetzt, wenn es heißt, dass sie aus dem Osten kamen oder aus dem Morgenland, eben da, wo die Sonne aufgeht, dann müssen wir wissen, in der Bibel haben Himmelsrichtungen immer auch eine symbolisch-geistige Bedeutung. Und der Osten, der steht für das Vorwärtsgehen, für die Zukunft. Das Paradies liegt im Osten. Der Messias, der Herr, kommt aus dem Osten. Wenn also diese Magier aus dem Osten kommen, dann wird deutlich, sie sind Vertreter von den Völkern, also nicht von Israel, sondern von den Völkern. Und sie sind auf der Suche nach dem Licht, sie sind auf der Suche nach Erkenntnis. Also das alles können wir schon mal aus der Bibel und dem Hintergrundwissen herausfinden. In der Legendenbildung verstärkt sich dieser Eindruck dann. Sie werden dargestellt, sie werden dargestellt als Jüngling, als erwachsener Mann und als Greis. Also sozusagen als Vertreter der ganzen Generationen. Sie werden aber auch immer wieder dargestellt von der Hautfarbe und Kleidung her als ein Vertreter Europas, ein Vertreter Asiens und ein Vertreter Afrikas. Also der ganzen damals bekannten Welt. Also wenn hier die Amerikaner und die Australier nicht vorkommen, dürfen die nicht traurig sein, die sind mitgemeint, oder? Die gehören auch zu dieser ganzen Welt. Und so hat dann der frühe Geschichtsschreiber Beda Venerabilis im Jahr 730 so zum ersten Mal eben diese Namen und so genannt und sie beschrieben und hat geschrieben, der erste soll Melchior gewesen sein, ein Greis mit weißem Bart, der zweite Kaspar, ein bartloser Jüngling, der dritte Balthasar mit dunklem Vollbart. Also wir sehen, dass das Bild hier nicht ganz dem Text übereinstimmt, aber okay. Wir wissen einfach, wir finden heraus, durch die Bibel und durch die Legendenbildung wird deutlich, die Weisen aus dem Morgenland, die stehen für die Völker, für die Fremden, für die Exoten. Und gell, das kannst du jetzt auf dich beziehen, wenn du dich auch manchmal so als Exot fühlst. Ich sage dann willkommen im Club. Wenn du denkst, du seist vielleicht etwas speziell und passt da und dort vielleicht irgendwo nicht ganz rein. Du fühlst dich einfach nicht ganz so zugehörig. Das ist manchmal noch schwierig zu benennen, ist einfach so ein Gefühl. Vielleicht auch, weil du aus einer anderen Kultur kommst und so oft in Fettnäpfchen trittst. Dann kannst du dich mit den Weisen aus dem Morgenland identifizieren. Die Weisen aus dem Morgenland sind aber auch deshalb spannend, weil wir ja immer wieder mit Exoten zu tun haben. Also im Umgang mit anderen. Gell? Bei manchen Menschen können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass die in eine Gemeinde kommen könnten. Also ich denke da an einen früheren Musikerkollegen von mir, der hat sich grün und blau bekifft. Hätte mir nie vorstellen können, dass der irgendwann mal in eine Kirche gehen könnte. Oder wir hatten auch so einen intellektuellen Freund, der war archäologisch interessiert und der hat überall, ist er in alle alten Gebäude reingegangen, wo immer er war, und hat unzählige Kirchen besucht, weil er einfach fasziniert war von dieser Baukunst. Aber in einer Kirche, so als lebendiges Kind Gottes, hätte ich mir nicht vorstellen können. Oder auch ein Jungunternehmer, der hat gerade eine Autospenglerei gegründet und Geld hat sein ganzes Leben investiert für diese Firma. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass er überhaupt Zeit hat oder noch andere Gedanken frei hat für den Glauben. Ja, bei manchen können wir es uns einfach nicht vorstellen. Aber wir sollten die nicht zu früh abschreiben. Ich erzähle die Geschichten der drei später noch weiter. Solche nicht zu früh abzuschreiben, das lehren uns die Weisen aus dem Morgenland. Denn es ist ja spannend, gell? Diese Exoten kontaktiert Gott mit exotischen Methoden. Diesen Astrologen, denen stellt er eine Sternkonstellation vor die Augen, die sie deuten können. Die sie fasziniert, die sie ansteckt, die sie irgendwie, ich kann mir das vorstellen, oder? Die haben da diskutiert und ganze Nächte durchdiskutiert und geforscht und gesucht, weil sie fasziniert waren von diesem Sternbild. Und gell, uns kommt ja das etwas schräg rein. Dass die Astrologen waren und die Sterne gedeutet haben. Oder wir haben von Kindsbeinen an gehört, Hände weg von Astrologie. Aber eben, wie gesagt, Gott ist immer wieder größer als die Box, in die wir ihn oft stecken. Er schafft eine astronomische Konstellation, vielleicht kurz zur Erklärung. Astronomie, das ist die Sternkunde, die Sternbeobachtung, die Wissenschaft. Und Astrologie, das ist das Esoterische oder die Sterndeutung. Also Gott schafft eine astronomische Konstellation mit einer klar astrologischen Aussage. Was für eine Konstellation das war, können wir heute nicht mehr so genau sagen. Da gibt es aber große Diskussionen. Wer im Internet einmal also in einschlägigen Foren sich bewegt, der findet heraus, da wird heiß darüber diskutiert. Ich habe euch mal so die vier populärsten Thesen mitgebracht oder Vorschläge mitgebracht. Die wohl älteste Theorie ist die vom Komet Halley. Das ist ja für uns fast nicht vorstellbar, aber die können heute so die Bewegungen der Sterne zurückrechnen und können dann sagen, was man vermutlich so in den Jahren rund um Jesu Geburt herum am Himmel gesehen hat. Und deshalb können die auch sagen, der Komet Halley, das ist gut möglich, dass der so in den Jahren 11 bis 12 vor Christus wirklich sichtbar gewesen ist. Da haben wir auch schon das erste Problem. Jesus ist wahrscheinlich irgendwann zwischen 7 und 4 vor Christus auf die Welt gekommen. Das wäre jetzt ein anderes Thema, warum der nicht im Jahr 0 oder 1 auf die Welt gekommen ist, sondern 4 vor Christus wahrscheinlich. Genau. Aber der Halley, der war etwas zu früh für das. Aber gut, eben, so genau ist es ja dann auch jeweils nicht. Die zweite Theorie ist die, dass es eine sogenannte Konjunktion gegeben hat. Eine Konjunktion, das ist, wenn zwei Sterne so in ihrer Umlaufbahn so übereinander kommen, aus unserer Sicht. Und dann ergibt sich ein heller leuchtender Stern. Und da gab es im Jahr 7 vor Christus eine Konjunktion von Jupiter und Saturn. Und das ist deshalb interessant, weil Jupiter war in der babylonischen Sterndeutung der Königsstern und der Saturn war der Stern, der für Israel stand. Also, und wenn der Königsstern über den Israelstern kommt, ja, dann hätte ich vielleicht auch die Idee, vielleicht ist jetzt ein König in Israel geboren. Also kann ich mir gut vorstellen. Eine weitere Konstellation ist auch eine Konjunktion, und zwar von Jupiter und Saturn. Und auch hier wieder von der Bedeutung her, Jupiter ist, Jupiter und Saturn war vorher, gell? Jetzt ist zwischen Venus, dem Morgenstern, und Jupiter, der kommt doch vor, eben dem Königstern. Und das Ganze fand dann statt, im Bild des Löwen, im Sternbild des Löwen. Und da klingelt es bei uns, oder? Also der Morgenstern, Jesus wird manchmal als Morgenstern bezeichnet, dann das Bild des Löwen, der Löwe aus Juda. Also auch da könnte es gut sein, dass da was war. Dann dieses Bild war am Himmel vermutlich 2 vor Christus. Und das ist deshalb interessant, man geht eigentlich davon aus, dass die drei Könige oder die Weisen aus dem Morgenland, die kamen zu Jesus, als Jesus schon etwa 2 Jahre alt war. Also wenn Jesus 4 vor Christus geboren ist und sie das dann 2 vor Christus gesehen hatten, das könnte zeitlich aufgehen. Also eben Jesus war wahrscheinlich schon etwa 2 Jahre alt, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, das kann man sieht man im Text, Jesus wird nicht mehr als Kleinkind bezeichnet. Sie sind auch in ein Haus gegangen und nicht in einen Stall. Und auch der Umstand, dass Herodes alle Jungs, Buben bis zu 2-jährig umgebracht hat, spricht dafür, dass Jesus eben kein Säugling mehr war. Also das noch eine kleine Zusatzerklärung. Dann das vierte Phänomen, dass man eben, dass das auch sein könnte, dass das das Phänomen war, was die Sterndeuter da zu Jesus geführt hat, war eine Supernova. Eine Supernova ist eine Sonnenexplosion. Und da gab es auch eine im Jahr 2 vor Christus. Und da gibt es eine Theorie, die bezieht das dann auf die Frau in Offenbarung 12. Also in Offenbarung 12 wird eine Frau mit ihrem Kind beschrieben. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, das könnte mit der Geschichte von Jesus zu tun haben. Genau. Wer da Näheres und Genaueres lesen will, im letzten Idea war ein kurzer Artikel. Da gibt es ein Pastor, ein Pfarrer, der hat sich damit auseinandergesetzt. Stern von Ungern, oder irgendwie so heißt er. Der war früher Krishona-Pastor. Ich habe den damals schon kennengelernt. Und der war da schon ganz angefixt von diesem Thema Stern von Bethlehem. Also wer sich da weiter informieren möchte, sollte sich dieses Büchlein kaufen. Er hat das jetzt gerade frisch geschrieben. Also es gibt verschiedene Theorien und eigentlich ist die Theorie zweitrangig. Wichtig ist, für die Weisen aus dem Morgenland war klar, was sie da am Himmel gesehen haben, das hat eine bahnbrechende Bedeutung. Die hätten sonst nicht rund 1000 Kilometer Reise unter die Füße genommen, um diesen König, diesen neugeborenen König zu suchen. Das ist etwa von hier auf Hamburg oder so, gell? Also waren eine Weile unterwegs, die haben einiges auf sich genommen. Also Gott hat so mit dieser Astrologie zu diesen geredet, aber es blieb ja nicht bei der Astrologie, sondern sie hatten wahrscheinlich schon in der Heimat Zugang zu alttestamentlichen jüdischen Schriften. Und so war ihnen sehr wahrscheinlich eine Stelle wie 4. Mose 24, 17 bekannt, wo es steht, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nahe. Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zepter kommt aus Israel hervor. Und so hatten sie so wie ein zusätzliches Indiz dafür, dass da etwas Besonderes passiert. Und dann kamen sie bei Herodes vorbei und da forschten sie vermutlich so mit diesen jüdischen Gelehrten weiter und fanden da ja dann diesen sehr konkreten Hinweis, der auch im Text zitiert ist aus Micha 5,1, wo es heißt, du Bethlehem Ephrata, du bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Das Ganze zeigt ja auch das Forscherherz von diesen Menschen. Die haben gesucht und haben nicht aufgegeben. Der Besuch bei Herodes war ja so wie ein wenig eine Sackgasse, aber die haben weiter gesucht. Und auf diesem Weg war es dann schließlich doch wieder der Stern, der ihnen ihr Ziel bestätigt hat. Dieses Phänomen eines Sterns, der über Bethlehem stehen bleibt, darüber rätselt man. Er blieb da tatsächlich ein Stern stehen, kann man sich schlecht vorstellen, oder erschien es ihnen einfach nur so, wir wissen es nicht. Also Gott führt sie mit exotischen Methoden, führt die Exoten mit exotischen Methoden zum Herrn sozusagen. Und das macht er bis heute so. Ich finde das immer wieder faszinierend. In islamischen Gebieten gibt es unzählige Geschichten von Menschen, die träumen und in ihrem Traum Jesus begegnet. Und Jesus ruft sie dann zu sich und oder in ihrem ganzen Leben sind die noch nie einem Christen begegnet, aber Jesus ruft sie im Traum. Und sie folgen dann Jesus nach, suchen ihn und finden ihn. Auch die Geschichte von meinem Musikerfreund ist spannend, oder? Er hat gekifft, wie er immer Marihuana geraucht, also wer den Ausdruck kiffen nicht kennt, Entschuldigung, das heißt, wenn man Marihuana raucht, sagt man dem auf der Straße kiffen. Der hat dann auch gekifft, wie er immer kiffte und in einem solchen Rausch ist ihm Jesus begegnet und hat ihm gesagt, hey Thomas, folge mir nach. Die Geschichte geht natürlich noch weiter, aber da spanne ich euch noch etwas auf die Folter. Auch dieser Archäologie-Freak da aus unserem Freundeskreis, der irgendwann war der in so vielen Kirchen, dass er sich überlegt hat, ja, also wenn da auf der ganzen Welt für diesen Gott Kirchen gebaut werden, dann muss es da doch irgendetwas geben. Da kann doch nicht einfach so. Also da muss es einen tieferen Sinn haben dahinter und ist auf diese Suche gegangen. Und auch der Spenglerei-Unternehmer, das war auch für mich eine lustige Art, wie Gott ihn geführt hat. Der hat sich irgendwann, also der hat sein Unternehmen gegründet und hatte sofort sehr viel Erfolg, sofort sehr viel Gewinn gemacht. Und dann hat er sich gefragt, so viel Glück, so viel Erfolg, das kann kein Zufall sein. Da muss irgendein Schicksal dahinter stecken, dass es gut meint mit mir. Und dann ist er auf die Suche gegangen und auch diese Geschichte geht natürlich weiter und die erzähle ich auch später noch weiter. Also Gott führt die Exoten mit exotischen Methoden zum Herrn. Und dabei spricht er einfach die Sprachen, die wir Menschen dann halt so verstehen. Wenn es astrologisch sein muss, spricht Gott halt astrologisch. Wenn es kifferologisch sein muss, das ist jetzt seine Wortbildung, gell? Dann macht er es halt so, oder archäologisch, oder erfolgologisch, irgendwie. Und natürlich alle anderen, vielleicht etwas weniger spektakuläre Sprachen. Und gell, ich mache da hier so eine kleine Klammerbemerkung. Es ist okay, wenn wir solchen Vorgängen mit einer gewissen Vorsicht begegnen, aber wir sollten das Ganze dann nicht zu schnell ablehnen oder verurteilen. Zum Geburtstag, zum 40. Geburtstag von meiner Frau hat sie alle ihre Freundinnen eingeladen und dann habe ich mit ihnen ein Spiel gemacht. Und zwar habe ich sie mit einem Rätsel losgeschickt und sie mussten das Rätsel dann lösen und als sie das Rätsel lösten, da hatten sie sozusagen den nächsten Posten. Und da kamen sie dahin, da fanden sie wieder ein Rätsel, da mussten sie wieder lösen. Und so habe ich sie durch ganz Liestal, wir haben damals in Liestal gewohnt, habe ich sie durch ganz Liestal durchgeschickt. Und am Ende, als sie das letzte Rätsel gelöst hatten, waren sie da, wo es das Nachtessen gab. Und irgendwie so kommt mir die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland vor. Gell? Gott schickt sie so über Wege und manchmal auch Umwege, so durch die Gegend und am Ende kommen sie zu Jesus. Gott führt sie zum neugeborenen König, zum Herrn. Und da finde ich spannend, gell? Trotz der armseligen Umständen, die sie hier vorfinden, sind sie sich sicher, wir haben das Ziel erreicht. Das ist dieser neugeborene König. Sie beten den Herrn Jesus an und beschenken ihn mit Geschenken, wie man damals Könige beschenkt hat. Und was ich auch so, auch wenn es das Bild von der Krippe vielleicht nicht ganz so übereinstimmt mit der Wirklichkeit, wie sie damals war, finde ich, dass das Bild dieser Könige in der Krippe, in der Gemeinschaft mit all den anderen in dieser Krippe, irgendwie ein schönes Bild. Sie stehen da mit den Hirten, die jüdisch aufgewachsen sind, die gerade von den Engeln befördert worden sind und gerufen worden sind zu den ersten Missionaren Gottes. Sie stehen da mit Maria und Josef. Oder das waren reinrassige Juden mit Stammbaum, oder sogar vom Stamm David, könnt ihr im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums nachlesen. Also diese Exoten bilden zusammen mit diesen Traditionellen eine Gemeinschaft. Und so, und das gefällt mir deshalb so besonders, so stehen auch wir in unserer Gemeinschaft von Jesus zusammen. Also der Freund, der nach dieser Begegnung mit Jesus im Rauschzustand dann tatsächlich Jesus nachgefolgt ist, der geht jetzt in eine Freikirche. Und er hat übrigens relativ bald darauf auch mit dem Marihuana-Konsum aufgehört. Der Archäologie-Freak, der hat sich dann, je länger je mehr, hat er sich für das interessiert, was in der Kirche passiert und weniger für das, was das Gebäude ausmacht. Und auch er hat sich einer Kirche angeschlossen und ist ein leidenschaftlicher Christ. Und der Autospengler, der interessiert sich jetzt eben auch mehr für den Glauben als für den Erfolg seiner Firma. Er ist immer noch erfolgreich, aber das ist nicht mehr das höchste Gut für ihn, weil er eben Jesus kennt. Ich war übrigens in den Vorbereitungen, habe ich dann gemerkt, dass Rees die Moderation macht. Dann habe ich geschaut, man sagt ihm heute gestalkt, oder im Internet geschaut, ob ich was finde über ihn. Und da war so ein spannendes Interview von einer Zeitung über deine Firma, gell? Und dann auch so dieser, aber was ihm wirklich am wichtigsten ist, das ist der Glaube. Ich fand das so schön, dass das auch da in dieser Zeitung drin stand. Und eben das hat dieser Autospengler auch so erlebt oder erlebt es so. Sie ja alle diese Exoten, und ich zähle mich da halt irgendwie auch mit, gell, wir stehen in dieser Gemeinde, neben Menschen, die in christlichen Familien groß geworden sind. Solchen, die die ganze Karriere gemacht haben, von der Kinderhütte zum Kids-Treff, über Follow Me bis hin zur Jugendgruppe und in den ersten Hauskreis und so weiter. Neben all diesen Menschen, für die die Bekehrung so wie ein fließendes Ereignis war. Und gell, da gibt es keinen besseren oder schlechteren Weg. Gott führt halt die einen so und die anderen anders. Und das macht die Sache irgendwie spannend. Ich glaube, anstatt dass wir so andere Wege anzweifeln sollten, sollten wir uns freuen, dass Gott Menschen auf spannenden Wegen zu sich führt. Ich möchte nochmal eine Klammerbemerkung da einfügen. Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland ist keine Legitimation oder Werbung für Astrologie. Es wird ja manchmal so in diesem Sinn verwendet. Nein, es zeigt nur, dass Gott auch durch Astrologie sprechen kann, wenn es denn sein muss. Einfach, weil er Menschen auf unterschiedliche Weise zu sich ruft. Wie die Geschichte der Weisen nachher weiterging, das erfahren wir nicht. Also die Begegnung mit Jesus hat ja mal ausgelöst, dass sie auf einem anderen Weg zurück sind, wie sie gekommen sind. Und diese Anweisung haben sie ja dann auch ganz normal erfahren, oder? Also durch Träume. Damals war das offensichtlich der normale Weg, wie Gott mit den Leuten geredet hat, auch mit Josef und Maria und so in Träumen durch Engel. Genau. Aber wie ist ihr Leben nachher weitergegangen? Was hat die Begegnung mit Jesus für ihren Lebensweg dann ausgemacht? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, wenn Gott jemand zu sich ruft, zum Herrn ruft, dann ist sein Ziel immer die Gemeinschaft in seiner Gegenwart, die persönliche Beziehung mit ihm. Und vielleicht hat Gott dich ja heute zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt gerufen, in diesen Livestream gerufen, weil er mit dir diese Gemeinschaft haben will, in Ewigkeit. Und dann ist die Frage, was machst du mit dieser Einladung? Nimmst du sie an, forschst du weiter, suchst du weiter? Ich bleibe dabei. Mich begeistert die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Gott hat ein Herz für Exoten wie dich und mich. Und er ruft uns Menschen manchmal auf exotische Art und Weise. Dies mit dem Ziel, dass wir dieser Gemeinschaft von ihm, von seiner Familie angehören. Und diese Einladung gilt besonders euch Exoten, aber natürlich auch allen anderen. Und gleichzeitig bedeutet das Ganze, es ist normal, dass in eine Gemeinde auch oder zu einer Gemeinde auch Exoten gehören, so komische Vögel wie ich zum Beispiel. Das ist vielleicht nicht immer einfach, aber es macht die Gemeinschaft spannend. Und es zeigt, Gottes Herz ist größer, als dass wir es uns oft vorstellen können. Ich bete. Du bist ein unglaublich kreativer Gott, Herr. Und in deinen Bemühungen, uns Menschen zu suchen, ist dir kein Weg zu weit, keine Methode zu kompliziert und zu schwierig. Da kannst du sogar die Gestirne am Himmel rumhängen, um ein paar Astrologen anzusprechen. Und da danken wir dafür. Wir danken dir, dass du uns angesprochen hast, irgendwann in unserem Leben. Wir danken dir für die, die du vielleicht gerade heute, jetzt angesprochen hast und die du noch ansprechen wirst. Manchmal durch uns, manchmal ohne uns. Und wir danken dir vor allem, dass du ein Gott bist, der uns sucht und ein Gott, der die Gemeinschaft mit uns haben will. Und das deshalb bedeutet, dass wir mit dir durchs Leben gehen können. Mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Herrn aller Herren. Es ist ein riesiges Privileg. Ich danke dir dafür und lobe und preise dich dafür. Amen.